Na, wie fängt man es an? Wie ging das nochmal mit den Mikrofonen?
Das ist, glaube ich, die erste Folge überhaupt, dass du mir das erste Wort wegnimmst.
Ja.
Es ist mal wieder soweit. Selbstverzämpfte.
Ah,
Folge 141. Wahnsinn. Wir haben uns fast ein ganzes Jahr Pause genommen.
Und endlich ein neuer Jingle.
Ja, nicht.
Ach so.
Eigentlich bleibt alles beim Alten. Wir haben uns letztes Jahr noch gedacht, so kurz vor Weihnachten.
Ach, ja, Bock hätten wir schon.
Irgendwie sind wir durch.
Ja.
Es ist schwerer geworden, Themen zu finden. Die Welt hat auch irgendwie weniger geile Themen produziert. Es war überall nur Krieg. Ja, wir sind direkt aus Corona.
Das ist zum Glück zu Ende.
Ja. Und jetzt haben wir uns erholt, hätte ich fast gesagt, erholt vom Podcast aufnehmen, erholt von Senf statt Senfte. Haben wieder einige Geschichten erlebt in den letzten 10 Monaten, haben uns gedacht, es ist mal wieder Zeit, Senf statt Senfte aufzunehmen. Und jetzt sind wir zurück, ja. Es ist mal wieder Zeit für Senf statt Senfte. Folge 141, wir sind zurück hinter Mikrofon. Ich kann es nicht glauben.
Fast, also tot geglaubt, leben länger oder so.
Oder so.
Wie sagt man?
Ja. Oder so.
Ich kenne mich noch aus mit unseren Sprichworten. Wie läuft das nochmal? Wir reden am Anfang immer so ein bisschen, danach kommt ein Jingle und dann reden wir eigentlich nochmal.
So genau, aber normalerweise ist es so, ich bringe immer eine Anekdote mit.
Ah,
du sagst dann, dass ich so ein typischer Boomer bin.
Ja,
in meiner ganzen Mentalität.
Okay, ich muss nur kurz aufschreiben, damit ich das auch gleich noch delivern kann.
Du machst ja eigentlich nichts anderes, als 30 Minuten lang mir zu erklären, dass ich auf dem falschen Weg bin, eine Boomer-Mentalität mitbringe, ziemlich altbacken bin in meiner Weltanschauung.
Richtig.
Ja, und dann schließen wir die Folge.
Was macht Senf statt Senfte nochmal?
Senf statt Senfte?
Ich hab's ganz vergessen. Was ist das nochmal für ein Podcast?
Glaubst du, das heißt, wir brauchen einen neuen Teaser?
Ich weiß, mit Sicherheit würden wir mal
vielleicht einen neuen Teaser brauchen.
Wir teasern
es an. Ich versuch's anzuteasern. Eigentlich ist es heute nicht mehr, wir haben es gestartet damals, um Psychohygiene zu betreiben. Für uns selber.
Ja, während Anfang
von Corona.
Ja.
Genau. Und heute ist es eher so, dass wir sagen, eigentlich ist es so eine Art Impro-Satire-Podcast zu den Dingen, die wir draußen zu erleben in unserem Projektalltag.
Wer sind wir denn? Also ich frage jetzt einfach mal so blöd, weil ich glaube, dass ein ganzen Haufen Leute jetzt hier so einen blauen Kringel haben bei sich bei Spotify und gar nicht mehr wissen.
Also du glaubst, die haben nach 10 Monaten vergessen, wer wir sind?
Ja.
Die haben sich 140...
Die Welt ist TikTok.
Die haben sich 140 Folgen Senf statt Senfte angehört.
Die haben sich vielleicht eine Folge angehört.
Nee, ich vermute, dass alle 140 gehört
haben. Okay. Also, ist ein Argument.
Nee, so eine Vorstellung machen wir jetzt nicht mehr. Die sehen, der Jingle, für alle, die so nicht gehört haben, der Jingle kommt dann eh gleich, die stellen uns noch mal kurz vor. Wir sind die frechen Jungs von Zweikern.
Nee, Alter, das klingt so falsch.
Genau, Jonas und ich, meine Wenigkeit, Andreas. So, Folge 141. Ich habe mal wieder einiges erlebt.
Ich auch.
Ja.
Wir haben uns schon seit 10 Monaten nicht mehr gesprochen.
Wer bist du eigentlich?
Insofern.
Immer noch weniger Haare am Kopf. Wahnsinn, unglaublich.
Weniger wird schwierig.
Ich werde immer schöner, du wirst immer älter. Das ist irgendwie komisch.
Ja, nenn's schöner. Andere nennen es debiler, aber klar.
Komm, ich habe ein Thema mitgebracht.
Ja.
Ich habe ein Thema mitgebracht. Das ist zum einen Applaus für uns selber. Ich klatsche mal kurz ins Mikrofon.
Ich glaube, ja.
Ich glaube, man für hört was? Das. Wir haben den Innovationspreis gewonnen vom German Mittelstand für das Thema Personal- und Organisationsentwicklung. Digitale, datengestützte PE und OE. Hat mich sehr stolz gemacht. Das erste Mal, dass wir einen Preis bekommen haben.
Das stimmt.
Ja. Absoluter Wahnsinn.
Ja.
Ich war auf der Bühne total gerührt. Ich habe mir kurz überlegt, ob ich so eine ähnliche Oscar-Rede halte.
Ja.
Mich bei Gott bedanke dafür, dass ich auf die Welt gekommen bin. Und
für all den Support.
Für all den Support von allen Leuten da draußen, die uns hier hören. Also auch das Klatschen galt auch euch.
Ja, was ja richtig geil war, die Preissumme. Das dürfen wir hier ja nicht sagen.
Die Preissumme.
Wahnsinn.
Wir sind fertig jetzt.
Wahnsinn.
Wir sind fertig.
Ey, ich habe mich so gefreut.
Ja. Und ich hatte ein paar Monate davor ein Gespräch mit einem ziemlich bekannten, großen deutschen Unternehmen. Ja, zum Thema datengestützte HR-Arbeit. Und das war prägend wieder und das will ich durchaus auch eben für diese Folge benutzen. Wir machen bei Zweikern datengestützte Prozesse für HR, wir machen datengestützte Entwicklung fürs Thema Change, für Strategie, für Leadership Development, alle diese Themen. Ich habe das vorgestellt, auch KI-gestützt, wie schnell wir Daten verarbeiten können, wie schnell wir auf Basis von Daten in Entwicklung gehen können. Und die Antwort war darauf, Herr Kerneder, was ist denn der Unterschied zu dem, was wir tun? Und auf Nachfrage, was sie denn tun, habe ich die Antwort erhalten, eine Excel-Tabelle mit 3 FTEs, die 6 Monate lang Daten auswerten.
Und da war deine Antwort gar nichts. Das macht der Jonas den ganzen Tag.
Und tatsächlich, das klingelt mir heute, also das klingt mir heute noch in den Ohren. Das tut mir heute noch weh, diese Frage, was ist denn der Unterschied zwischen dem, was wir tun und dem, was KI kann?
Ja, oder was alle eh schon tun.
Oder was alle eh schon tun.
Ja.
Da ist es ja auch oft so, dass man sagt, ja, wir machen eh schon KI.
Ja.
Wir machen ChatGPT auf und machen Content Creation. Und darauf kommen wir heute zu sprechen. Die Folge 141, nach 10 Monaten Abstinenz hinter diesem Mikrofon. Folge 141, Innovation Excel.
Meine Hände zittern.
Deine Hände
sind so aufgeregt.
Innovation Excel, die neueste Folge. Ich freue mich sehr, Jonas, mit dir in die Folge zu gehen Und jetzt gehen wir erstmal in den Jingle. Die Leute hören ja nur den Jingle. Die wollen ja nur den Jingle hören.
Jetzt hör doch auf.
Ja.
Los geht's.
Ab in den Jingle, bis gleich.
Direkt aus dem Büro von Zweikern. Kerntalk. Senf statt Senfte. Mit Andreas Kerneda und Jonas Andelfinger. Die frechen Jungs, die kein Blatt vor den Mund nehmen.
Und da sind wir wieder zurück.
Ich spür's.
Wahnsinn, du spürst das?
Ich spür's.
Du vibrierst, es vibriert richtig im Raum. Ja. Es ist
ich meine, Energie. Es ist Freitag, späten Nachmittag. Deswegen, da merkt ihr allein schon mal daran, wie viel Zeit wir gerade einfach so fürs Podcasten haben. Und trotzdem sitzen wir hier und sind gute Dinge.
Und du sogar ohne Kaffee.
Es ist unglaublich. Ich habe Sorge, weil wir heute 2 Folgen aufnehmen müssen, kann man ja gleich mal offen sagen. Sorry, wenn die Folge in 2 Wochen echt schwierig wird für euch. Weil der Jonas immer so halb im Hintergrund schnarcht und der Andi mit sich selbst spricht.
Folge 2 könnte ein bisschen schwieriger werden.
Genau. Ja, jetzt sind wir noch voll drauf.
Jetzt sind wir noch voll drauf. Also, KI, Daten. Digitalisierung in Deutschland, das bringt man eigentlich fast nicht zusammen. Das Einzige, was die gemeinsam haben, ist der gleiche Anfangsbuchstabe. Das ist
Moment. Digitalisierung.
Deutschland.
KI.
Und Deutschland.
Haben definitiv den gleichen Anfangsbuchstaben. Absolut. Ich wollte es nochmal kontrollieren, weil ich war mir kurz nicht sicher.
Ich liebe das, wenn ich auf unseren Pegel schaue und der Jonas in dieses Mikrofon reinschmatzt, wie unglaublich stark dieses Ding pegelt und ich das danach wieder runterpegeln muss. Ja. Du kannst dich bremsen, Jonas, du kannst dich bremsen. Ich habe dich so laut eingestellt, dass du flüstern könntest und die Leute hören dich trotzdem laut genug. Also, Digitalisierung und Deutschland. Das ist für mich wirklich, wir machen jetzt seit fast 10 Jahren, wir haben nächstes Jahr Jubiläum. Das darf man nicht vergessen, wir haben nächstes Jahr im Mai 10-jähriges Jubiläum bei Zweikern. Die Leute glauben immer noch, wir sind ein Startup, weil wir immer noch so unglaublich jung aussehen.
Weil wir immer noch arm sind, meinst du?
arm sind und jung aussehen.
Ja.
Das bringen die Leute immer damit praktisch in Verbindung, wir sind ein Startup. Nee, wir sind kein Startup mehr, wir machen seit 10 Jahren Zweikern, das ist unfassbar, ich kann es selber nicht glauben.
Und wir haben immer noch keinen Kicker.
Wir haben immer noch keinen Tischkicker, genau. Wer da ist, drauf sich mal was anhören möchte, Folge 2, ja, ganz weit zurück. Und das ist für mich wirklich oft, ich selber kriege E-Mails von vielen Beratern und Beraterinnen, die mir schreiben, hey, jetzt am neuesten KI-Workshop teilnehmen. Jetzt der allerneueste heiße Scheiß KI. Mhm. Und jeder ist heute mehr oder weniger eine KI-Enablerin oder ein KI-Enabler, weil er die Eingabemaske von ChatGPT findet. Mhm. Da was reinpromptet. Und dann kommt hinten was raus und die Leute glauben, jetzt sind sie KI-Experten. Ja. Das ist unglaublich frustrierend, wenn wir in den Vertrieb gehen und den Leuten sagen, hey, was ihr alles heute schon machen könntet mit dem Thema KI alleine in Human Resources, ja, die komplette OE und PE zu untermauern mit Daten, in die Dateninterpretation gehen und mal wirklich maßgeschneiderte Maßnahmenpläne rauszuhauen, die wirklich auch Früchte tragen können und nicht immer nur irgendwo versumpfen und die Leute frustriert durch die Gänge stapfen, hören wir eigentlich immer die Antwort, ja, nee, KI machen wir schon. Dann machen wir auch Content-Creation-Projekte.
Ja, ich bin da mittlerweile, also das ist schon wieder so ein deutsches Thema irgendwo, aber ich glaube, dass es überall in der Welt natürlich gerade irgendwie so hochkocht. Aber das Thema KI und Digitalisierung wird genauso angegangen wie all die anderen Entwicklungen und Innovationen in Deutschland in den letzten 30 Jahren, nämlich sehr komisch, muss man unterm Strich sagen. Also was wir ja erleben ist, KI haben sie jetzt alle mal gehört und wir haben vor 10 Monaten das letzte Mal aufgenommen. Lass uns da vielleicht mal so ein bisschen reflektieren zuerst, bevor wir jetzt tiefer reingehen in das Problem. Mhm. Was hat sich seitdem eigentlich getan? Mhm. Das ist ja schon ein Quantensprung gewesen, tatsächlich allein nur im letzten Jahr, würde ich jetzt mal behaupten. Mhm. Wir haben ganz am Anfang KI eigentlich nur über das ChatGPT-Interface gehabt. Es gab die erste Art von Bildgenerierung und so weiter. Und mittlerweile haben natürlich extrem viele Firmen sehr viel Geld investiert, um das Thema KI marketingtauglich zu verbreitern. Und jetzt müssen sie liefern. So, und jetzt vergleichen wir aber mal ein paar Länder, die wir so erleben. Und wenn du in die USA guckst und da geht es um KI, da bist du so, gehen wir mal ins Beispiel Recruiting, weil die ja keinen Datenschutz kennen. Mhm. Da wird einfach durch jeden Bewerber der Welt, der sich bei den Kolleginnen und Kollegen in USA bewirbt, über ein AI-Tool gescreent, wer passt rein, wer passt nicht rein und so weiter und so fort. Da wird nicht nur Textgenerierung betrieben, sondern schon wirklich Textweiterverarbeitung integriert. Manche, die haben einen solchen Druck, weil die Amis halt nach dem Prinzip leben, es gibt keinen Plan B. Das ist die neue Technik, das ist das neue Ding, die setzen wir jetzt um. Mhm.
Und dann zusätzlich muss man dazu sagen, es sind amerikanische Firmen, die das.
Genau, die sind noch dazu treiben.
Richtig,
ja. Genau, also da so, das ist so das Zentrum der gesamten Bewegung eigentlich. Und dann gucken wir nach Deutschland und es tut mir ja leid, dass wir ständig auf unser eigenem Land rumhacken müssen, was sowas angeht. Aber es tut schon weh, weil die Digitalisierung nicht mal abgeschlossen ist, nicht mal in den Basiszügen bei vielen. Und jetzt KI reinkommt, wo ich mir so denke, ja, ich verstehe schon, warum das euer Chef jetzt machen will, weil das mal in der Zeitung gelesen hat oder auf irgendeiner Vortragsreihe gehört hat. Aber was machen wir jetzt? Was macht der Deutsche? Der setzt jetzt wieder zwei Leute drauf oder fünf Leute drauf, die das Thema KI vorantreiben sollen. Wo ich mir denke, ja wo denn? Ja wann denn? Ja wie denn? Chatbot. Chatbot ist dann das, was meistens diskutiert wird und dann mal angedacht wird. Wo ich mir denke, Halleluja, ihr wisst schon, was das Zeug alles kann. Heute schon. Denkt mal in 5 Jahren. Chatbots gab es vor KI schon.
Es ist so geil, dass wir vor 3-4 Wochen in einem Termin saßen und ein richtig umfängliches Konzept vorgestellt haben, samt Prozesse zum Thema Strategieimplementierung in Organisationen und wie HR in Zukunft mit wirklich viel PS auf die Straße kommt und Entwicklung vorantreiben kann.
Ja.
Die haben sich diese ellenlange Präsentation angeschaut, kamen eine Woche später auf uns zu mit der Frage, ich muss immer noch lachen, Herr Andelfinger, können Sie auch Chatbots? Und das ist so eine Thematik, wo man immer sagt, okay.
Das tut ein bisschen weh, das kränkt das Ego auch so ein bisschen, muss man ganz ehrlich sagen, das kränkt ein bisschen das persönliche Ego.
Ja, aber
Ego.
Das kränkt.
Ist nicht böse gemeint, solltet ihr den Podcast hören, aber es ist dann, man merkt einfach so, das ist halt schon ein deutsches Problem.
Das ist ein deutsches Problem, irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, man beschäftigt sich gar nicht mit den Möglichkeiten, mit den Potenzialen, die existieren.
Ja.
Man hört auf RTL.12, es gibt jetzt KI,
ja,
da müssen wir auch was machen.
Ja, und mein ich glaube, das Kernproblem, was ich habe, ist, man lagert die Themen immer aus. Also damit meine ich nicht mal nur den Berater, auch. Aber allein schon die Tatsache, dass wir, genau wie bei der Digitalisierung auch, nicht den eigentlich ausführenden Bereichen die Aufgabe geben, hey, gebt uns mal im Rahmen eures Vorhabens, im Rahmen eurer Strategie den Anteil von KI. Nee, wir machen eine Stabstelle oder irgendein Projektteam, das sich umfassend für unsere Firmen KI überlegen soll, wo ich mir denke, ihr habt nicht mal KI verstanden, wenn ihr das macht, weil KI ist ja kein Tool, was ich implementiere. KI ist ein Puzzlestück
in Prozessen.
Jetzt habe ich kurz überlegt,
wie du es beschreibst.
Es ist ein Puzzlestück, das an der richtigen Stelle eingesetzt unglaublich viel Energie erzeugen kann, aber es ist kein Standalone. Es ist kein, ich installiere mir jetzt mal KI. So funktioniert das nicht und so wird es auch nicht funktionieren. Und das frustriert mich so, weil wir können dieses Wort komplett ersetzen mit Fülle, nächstes innovatives Thema hier ein und es wird genauso wieder gemacht werden. E-Autos, bestes Beispiel, weißt du? Also wir machen den gleichen Fehler immer und immer wieder, wenn es um Innovation geht und das nervt einfach, weil alle Leute, die sich dafür interessieren und die damit was überlegen wollen, daran scheitern, weil du so ein Plan B, C, D System fährst und nicht einfach sagst, hey, das machen wir jetzt, wir ziehen das durch, wir integrieren alles, was dazu reingehört, aber wir setzen es auf die Themen drauf, die wir schon haben.
Ja, das ist, also grundsätzlich muss man eh sagen, schauen wir mal auf das Thema Strategien, Unternehmensstrategien, es gibt viele Studien dazu und es muss ja eigentlich Teil einer gelebten Unternehmensstrategie sein. Wie arbeiten wir in Zukunft, auf welche Daten greifen wir zurück, wie arbeitet HR in Zukunft, was will HR damit anstellen mit diesen Daten? Also einfach nur ein Chatbot zu installieren und dann zu sagen, wir generieren mal Daten und dann wissen wir schon, was wir tun damit, ist ja eigentlich Blödsinn. Das wäre so das typische Prinzip, warum Leute heute SAP zum Beispiel reinholen.
Ja.
Jeder hat SAP.
Ja.
Wir machen auch mal SAP.
Ja.
Und dann implementierst du den Scheiß 7 Jahre lang, weil keiner genau weiß, was du damit eigentlich überhaupt alles abbilden wollen.
Weil du halt das Pferd von hinten aufzäumst.
Genau. Und das ist bei KI im Endeffekt der gleiche Mist.
Ja.
Das ist bei datengestützten Prozessen, datengestützter Organisations- und Personalentwicklung der gleiche Mist. Wir sollten uns vorher überlegen, was wir eigentlich erreichen wollen und sollten uns dann überlegen, welche Daten wir brauchen, damit wir sie erreichen.
Ja, oder welches, was hilft uns? Ist es ein KI-Tool? Also mein bestes Beispiel ist jetzt mal wirklich so ein dummer Chatbot. Okay. Auch die haben ihre Bewandtnis und ihre Befähigung, die in Ordnung ist. Die sind nicht schlecht teilweise. Aber ist ein AI-Chatbot für deine Zielsetzung besser als ein prozeduraler, der einfach nur eingepflegt bekommt, auf welche Fragen er wie zu antworten hat? Weil spätestens, wenn du dann mit einer AI, mit einem Training beginnst, stellt dieses System dir unglaublich viele Anforderungen, über die du dir wahrscheinlich noch gar keine Gedanken gemacht hast und dann merkst du irgendwann, oh, das wird doch mal anstrengend.
Ich glaube persönlich, das hat damit zu tun, dass wir uns nicht adäquat damit beschäftigen, weil die Leute in Deutschland, das ist jetzt vielleicht auch ein typisch deutsches Problem, wir sind sehr angstbehaftet manchmal.
Ja, ja.
So. Wir sind so die typischen Leute, die immer sagen, ah, und dann unternehmen die uns was weg. Und dann kommt da KI und dann verliere ich meinen Job. Ich kann den Zahlen direkt ziehen, den verliert er sowieso. Also wenn wir heute wenn wir uns heute nicht adäquat mit den Themen beschäftigen und nicht die notwendigen Kompetenzen aufbauen, die wir in Zukunft brauchen, dann verlierst du ihn sowieso. Ja, weil das hat auch der SAP Hiopai gesagt, den wir
Der Hiopai.
Der Hiopai.
Ja.
Kennst du nicht?
Ja, ja, klar, doch.
Den wir bei der
HP.
Den wir bei der Messe getroffen haben letztes Jahr. Der hat auch gesagt, ihr könnt euch wehren und verbiegen, wie ihr wollt.
Ja.
Es wird uns trotzdem überrollen, wie die Sau. Ja? Ja. Und das ist in dem Moment tatsächlich auch der Fall. Wir können heute wahnsinnig viel. Das neue OpenAI-Modell in ChatGPT betreibt Reasoning und denkt nach und zeigt seine Gedankengänge auf. Wo ich sage, ist ja eh pervers genug. Mhm. Ja? Und ich glaube, dieses Angstthema, das ist das, was die Leute enorm treibt, an bestehenden Prozessen festzuhalten. Haben wir das schon mal besprochen, die Leute setzen sich ja auch in der Organisation, entwickeln einen Prozess oder machen Projekte, werden befähigt und werden befördert auf Basis der Inhalte, die sie damals vorangetrieben haben, und jetzt kommt auf einmal KI und sagt, hey, das kann ich vielleicht besser und schneller als du. Und jetzt muss man eine Sache sagen, vielleicht ziehen wir den Leuten heute so ein bisschen den Angststecker. Weil die Leute glauben immer, KI oder Mensch. Ja, schaffen wir das jetzt, also lösen wir jetzt Mensch ab und machen dann KI, brauchen wir dann Leute überhaupt noch? Nee, ich habe grundsätzlich die Meinung davon, dass wenn man KI und Mensch verbindet, ein absoluter Mehrwert entsteht. Und das nicht auf diese dilettantische Art und Weise, wie die neue Intel-Werbung, da könnte ich ja kotzen.
Der zeigt gerade aggressiv mit dem Finger auf mich, ich muss mich konzentrieren.
Weil du für mich diese
Intel-Werbung.
Blöde Intel-Werbung bist. Nee, aber diese Intel-Werbung, hast du die mal gesehen, neue Intel-Werbung?
Nee.
Da sitzt so ein Typ, der wird ein bisschen jünger sein als wir. Der sitzt vor seinem Intel-Rechner, also vor seinem Rechner, und bekommt eine E-Mail.
Mhm.
Die ist 4 Zeilen lang.
Ja.
Ja, und dann macht er so, Alter,
4 Zeilen.
Ja. Und dann macht der Computer, sagt dann, du, kein Problem, ich fasse das zusammen.
Ja. Ja.
Und dann ist er total erleichtert, dass er die 4 Zeilen nicht selber lesen musste und die KI das für ihn jetzt zusammengefasst hat, was er jetzt machen muss. Und dann denke ich mir auch schon wieder, oh, die Industrie befeuert den Scheiß aber auch noch. Also zu sagen, ja, KI ist heute, dass ich einen 4-Zeiler auf einen 1-Zeiler zusammenfasse und ich mich nicht bemühen muss, meine grauen Kästchen bemühen muss, selber 4 Zeilen zu lesen.
Mhm.
Sorry, das ist viel zu kurz gedacht. Und es ist schön, dass die Leute darauf anspringen. Aber man kann damit mehr tun und Menschen tatsächlich extrem befähigen, in ihrer Arbeit viel, viel bessere Arbeit zu leisten als vorher.
Und also die Sache ist halt für mich die Deutschen haben, glaube ich, keine Angst vor dem Thema. Angst ist nicht der Treiber hinter dem Digitalisierungsproblem oder dem. Bei der Automatisierung wäre ich schon eher dabei.
Mhm.
Also alles, was so wirkliches Maschinen automatisieren ist, das ist eine sehr berechtigte Sorge, dass du deinen Werksjob verlieren wirst, wenn ein Roboter reinkommt.
Ja,
also,
auch für dich?
Ja,
den
Quatsch,
den absolut. Du so von dir gibst, den kann ich locker. Nee,
also definitiv. Also ist ja eh schon lustig genug oder ironisch genug, dass AI tatsächlich kreative und ausführende Jobs riskiert und nicht so wirklich den handwerklichen, was man immer gedacht hat.
Mhm.
Aber das ist ein anderes Thema. Ich glaube nicht, dass Angst der Treiber ist. Die Deutschen sind extrem innovationsskeptisch.
Mhm.
Weil wir in den letzten Jahrzehnten ein sehr stabiles Schiff gefahren haben.
Mhm.
Das merkst du an den Fluktuationsquoten in großen Firmen.
Mhm.
Ja, du merkst es am generellen Industriewachstum. Das war jetzt nie Growth im Sinne von zweistellige Wachstumszahlen durch die Bank oder sowas. Mhm. Aber es war stabil, es war konservativ und es war auf Eigenkapital wirklich mit viel, viel Liquidität in den Firmen verbunden. Und ich glaube, dass zwei Sachen zutreffen. Die erste Sache ist, die Menschen haben erst jetzt ansatzweise verstanden, wie scheiße es um die deutsche Wirtschaft steht. Weil auf einmal,
falls sie es überhaupt
ansatzweise,
weil
du auf einmal sowas hörst wie VW muss was verändern.
Mhm.
Und wenn VW was verändern muss, dann weißt du eh, es ist weit hin.
ZF hat ein paar tausend Leute rausgeschmissen.
Genau, also auf einmal hören wir zum ersten Mal, was sich seit Jahren abzeichnet.
Mhm.
Also wer das nicht mitbekommen hat, der wollte es nicht hören, aber es haben viele nicht hören wollen.
Mhm.
Dass es uns finanziell, wirtschaftlich echt beschissen geht.
Mhm.
Und jetzt haben wir dummerweise ein System, was die deutsche Bürokratie gespiegelt hat. Ja, man kann der Politik immer viel vorwerfen. Zu viel Bürokratie, zu viel Steuern, bin ich voll dabei. Aber das Geile ist ja, dass unsere deutschen Firmen den deutschen Staat eigentlich nachgebaut haben.
Mhm.
Also klar, wir haben heute keine Staatsbeamten bei VW, aber im Prinzip haben wir extrem viele Firmenbeamten in unseren Firmen.
Nur ganz kurz, so als Zwischenruf.
Ja.
Hast du es mitbekommen mit dem Endzeitlager von dem Atommüll?
Ja, nee, das machen wir jetzt nicht auf, da kriege ich die Krise. Aber verstehst du, ja, wir haben privatisiert, wo es nur ging, aber wir haben nicht wirklich privatisiert. Weil überlegt man eure eigenen Firma, ja, die meisten von euch werden das wahrscheinlich so beantworten können. Wann wurde das letzte Mal eine Führungskraft entlassen für mangelnde Performance? Wann sind wir wirklich mal ins harte Gespräch gegangen, dass einzelne Bereiche nicht performt haben und haben es knallhart durchgezogen in dem Moment, wo wir es gemerkt haben. Mhm. Und nicht erst ein halbes Jahr, ein Jahr, drei Jahre, nachdem es der letzte Hans Wurst mitbekommen hat. Das, ich bin wirklich kein Fan des amerikanischen High-and-Fire-Modus. Habe ich hier schon tausendmal gesagt. Mhm. Aber diese Jobgarantien, dass VW eine Jobgarantie aufgelöst hat, wo ich mir dachte, die gibt's? Mhm. Was zur Hölle ist hier los?
Bei einem großen Kunden von uns, den ich jetzt nicht weiter nennen ja. Darf, die haben auch bis 2032 eine Jobgarantie.
Wen soll das antreiben? Also nee, jetzt mal ernsthaft. Ich bin ein Riesenverfechter unseres Sozialsystems. Mhm. Ich bin ein Riesenverfechter des neuen Bürgergelds. Weil das ist die falsche Diskussion, die wir führen. Mhm. Die Diskussion, die wir führen sollten, ist, dass Leute in der Wirtschaft nicht verantwortlich sind für ihre eigene Leistung. Mhm. Und bezahlt werden, weil sie da sind. Mm. Und so leid es mir tut, so geht es nicht weiter. Und das gilt nicht für jede Firma und ja, nicht jede Firma steht beschissen da. Aber das ist für mich der Grund, warum KI und Digitalisierung mit so einem Schulterzucken wahrgenommen wird.
Mit dem Bürgergeld.
Weil es ja eh um nichts geht.
Jonas.
Nee, Bürgergeld fangen wir jetzt nicht an.
Jonas, du weißt doch, dass jetzt mal wirklich, du weißt doch, dass 80% unserer Hörer Wutbürger aus dem Osten sind.
Achso, ich dachte Bürgergeld beziehen.
Jetzt fängst du mit dem Thema Bürgergeld an und sagst, du findest es gar nicht so schlecht.
Wer Bürgergelddiskussionen zum jetzigen Zeitpunkt führt, macht eine Nebelkerze auf, die am eigentlichen Problem dermaßen hart vorbeigeht. Weil das wirkliche Problem ist, dass wir keinen Druck auf Innovation haben. Unter anderem wegen politischen Rahmenbedingungen bin ich, wie gesagt, zu 100% dabei. Aber wenn wir mal wirklich gucken, wie stringent Firmen ihre Strategien und ihre Ziele durchsetzen, die sie eigentlich haben müssen, muss man einfach sagen, da ist der deutsche Standort nicht mehr dynamisch, wenn es überhaupt war. Mhm. Und ich würde schon behaupten, dass vor ein paar Jahrzehnten der Druck nochmal ein anderer war und der jetzt aber definitiv wieder kommen wird. Bei den Unternehmensinsolvenzen, die wir haben, das ist auch sowas Geiles in Deutschland. Liest man Unternehmensinsolvenzen steigen und dichtet es dem jetzigen Wirtschaftsminister an, von dem kann man halten, was man will, darf jeder seine eigene Meinung bilden. Aber dass in Deutschland Politik verantwortlich ist für wirtschaftlichen Erfolg, eigenverantwortlich, ich sage nicht, dass sie keinen Anteil tragen, das ist faszinierend. Mhm. Das ist einfach, wozu haben wir Geschäftsführende? Mhm. Weißt du, also leitet der Habeck die Großindustrie?
Nee. Ich glaube, dass es aufgedeckt ist.
Ich glaube, dass es aufgedeckt ist.
Aber ich finde es schön, dass du jetzt eine persönliche Psychohygiene-Folge draus machst und dich ganz weit weg von dem Thema KI bewegst.
Aber das ist für mich der Grund für das Problem hinter KI und Digitalisierung, weil es wurscht ist. Ich kriege
am Ende mein Geld.
Und der Druck hinter diesem Thema wurde nicht begriffen. Und der deutsche Standort wird, wenn wir das jetzt verpennen, ein gigantisches Problem haben. Mhm. Nicht nur in der Autoindustrie. Unser gesamter Service-Dienstleistungsbereich. Wie viel davon wird man wirklich noch brauchen, wenn sich KI durchgesetzt hat und wir nicht rechtzeitig auf dem Schiff sind, es selber für uns anzuwenden?
Du machst mich ganz traurig, Jonas.
Ja?
Du redest so intensiv heute.
Ja, weil mich das. Ja, es tut mir leid, aber das mich macht.
Das ist meine Rolle, Mann.
Ja, mich macht in Deutschland einfach dieses: Wir finden einen Verantwortlichen, der es verbockt hat. Aber selber bewegen wir unseren Arsch nicht in die Richtung, wo es wehtut. Mm. Und das ist einfach die Wahrheit.
Komm, jetzt haben wir nicht mehr viel Zeit.
Ja,
Du hast mich heute am Mahnhof gesagt, wir dürfen
30 Minuten sprechen. Ja, wir dürfen, ich weiß. Ich sage nicht, dass du schuld warst, dass unsere Folgen manchmal länger waren.
Und jetzt muss ich.
Manchmal sagst du was mich triggert. Ich entschuldige mich an der Stelle, aber es war eine lange, harte Woche.
Und jetzt muss ich nochmal drauf eingehen. Wir haben den Innovationspreis bekommen. Ich muss es nochmal sagen. Für datengestützte Entwicklungsprozesse in Organisationen.
Ja.
Und ich kann mich erinnern, ich wurde auf die Bühne, auf diese riesige, das war
gigantisch.
Eine riesige Bühne.
Ja.
Also der Fußweg.
Halbe Stunde
Fußweg. Ja. Ich bin mit dem Bus raufgefahren.
Und die ganze Zeit Applaus, weißt du? Die ganze Zeit Applaus.
Standing Ovation. Nicht nur Applaus, sie sind gestanden. Sie haben gebrüllt. 5 Leute haben geschrien, sie wollen ein Kind von mir.
Ja.
Divers.
4 davon waren Männer.
Diverse Gruppe.
Vier davon waren Männer, ja.
Unisex.
Ja. Ja.
Wenn jemand ein Kind von mir will, ist immer Unisex.
Ja.
Und ich gehe auf die Bühne, ich bin stolziert mit geschwollener Brust, mit Rückenschmerzen.
Dann bist du ausgerutscht und dann,
Stand auf der Bühne und dann hieß es, erzähl mal ein bisschen was. Und ich habe was erzählt und ich habe auch gesagt, und die Diskussion hatte ich mit dir ja ganz oft, zu sagen, manchmal bin ich ein bisschen genervt. Zweikern gibt es seit 10 Jahren und seit 10 Jahren hören wir, dass wir 15 Jahre zu früh sind mit dem Mist, den wir da machen. Du gehst in eine Organisation, du sagst, wir können manche Prozesse automatisieren, wir können deutlich wirkungsvollere Personal- und Organisationsentwicklung betreiben, was nicht schwer ist, wenn man sich die globalen Studien anschaut. Also wir sind momentan bei einem Wirkungsgrad bei Leadership Development von ungefähr, ich würde sagen, 30% nachhaltiger Entwicklung, was pervers wenig ist.
Ja.
Und dann stehe ich da auf der Bühne und sag das so. Und ich hatte das erste Mal das Gefühl, wir sind praktisch am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, mit unserem Thema. Während ich aber gleichzeitig immer das Gefühl habe, die Organisationen, die zu uns sagen, wir sind 10 Jahre zu früh, 10 Jahre zu spät sind. Mhm. So dieses ständige Gefühl haben zu müssen, in unserem Auftreten eine Sprache an den Tag legen zu müssen, die alle irgendwie verstehen und akzeptieren, weil alles andere immer viel zu schnell und innovativ ist und man uns nicht folgen kann, wo ich mir denke, wo kann man uns denn nicht folgen? Wir wollen Daten generieren, die dazu führen, dass wir Entwicklungspfade von einzelnen Personen in Organisationen individualisieren können, uns vom Gießkannenprinzip verabschieden können und wir OE und PE auf ein Level heben, wo es tatsächlich Wirkung entfalten kann. Ja. Das ist jetzt nicht so, dass also, ich sage...
Mal so ganz vereinfacht gesagt, also weil auch da ist es, glaube ich, für viele Leute schon sehr komplex, wenn wir Organisations- und Personalentwicklung betreiben, was wir hoffentlich alle tun, sollten wir uns angucken, welche Datenquellen wir zur Verfügung haben oder erzeugen müssen, ja, wo wir auch ein Tool anbieten dafür, um zu verstehen, wohin laufen wir eigentlich gerade, läuft es in die richtige Richtung, wo stehen wir gerade, wirklich simple Themen. Klar, das sind oft komplexe Daten, aber man muss ja wirklich sagen, dass wir aktuell in vielen Firmen, und das ist kein Vorwurf an die Abteilungen, weil die sind meistens massiv understaffed und haben selten auch den Auftrag dahingehend, aber wir fangen jetzt erst an, uns diesen Gedanken zu machen. Und das merken wir halt schon, wie du richtig sagst, dass ganz viele Unternehmen halt einfach machen und halt eben nicht gucken, verändern sich unsere Metriken nach diesem Auftrag.
Ja, aber sie sind understaffed, wenn sie den gleichen Scheiß machen wie vorher auch und oben noch Anforderungen draufkommen. Wenn die Leute sagen auf einmal, ja, wir müssen jetzt Kultur entwickeln und wir müssen da jetzt mal noch Leadership Development betreiben und dann müssen wir die Leute auch noch empowern. Natürlich, der Buhmann ist immer HR. Und zum Schluss sagt die Organisationsleitung immer, ja, hey, wofür haben wir denn HR? HR ist doch dafür verantwortlich. Nee, also zum einen muss man sagen, geschichtlich betrachtet waren sie eigentlich immer nur administrative Vollhanseln, die Personalabrechnung gemacht haben. Und jetzt sagt man auf einmal, ja, HR, Human Resources, die müssen auch Kultur entwickeln.
Ja.
Dass die natürlich mit denselben Ressourcen, die sie vorher hatten, maßlos überfordert sind, das ist vollkommen klar. Sie wären aber nicht maßlos überfordert mit den wenigen Ressourcen, wenn sie neue Prozesse aufsetzen würden, die sie dabei unterstützen, bessere Arbeit zu leisten. Klar. Und da muss man halt schon sagen, die Leute jammern heute immer und ich verstehe das auch. In der 1000-Mann-Organisation sitzen teilweise nur 2 HRler und HRlerinnen, die halt dann sagen, ja, wir müssen das vorantreiben. Ja, natürlich mag das unter den aktuellen Rahmenbedingungen nach Quark klingen. Aber die Realität ist doch, wenn man euer Anforderungsprofil verändern würde und sagen würde, HR ist dafür verantwortlich, an Sparringspartner in die Organisation zu gehen und da die Impulse zu setzen, wo sie gerade gebraucht werden, dann ist vollkommen klar, dass es möglich ist, auch bei 1000 Leuten. Aber unter der Voraussetzung, ich brauche Systeme, Daten und Erkenntnisse, die mir schon aufbereitet zur Verfügung gestellt werden, sodass ich meine Kompetenzen in meinem Daily Business direkt an den Tag legen kann, ohne eine Woche vorher drüber nachdenken zu müssen, was ich jetzt überhaupt tun muss. Das ist Quatsch.
Ja, es ist halt, also ich bin da mittlerweile halt einfach an so einem Punkt, mal zu reflektieren, mit wem arbeiten wir eigentlich am erfolgreichsten. Und Die Tatsache ist, dass es in den meisten Fällen operative Abteilungen sind. Also die schon in irgendeiner Form eine abgekapst, ob es eine IT-Abteilung ist, ob das eine produzierende Abteilung ist, ganz egal. Weil die natürlich die Anforderungen an Personalentwicklung, an Führungskräfteentwicklung und so weiter mit einem Partner HR bereits für sich auf ihre Arbeit denken können. Weil sie sich ein Vorhaben setzen müssen. Sobald wir an HR herantreten oder an irgendeinen anderen internen Dienstleister und von denen erwarten, bewege jetzt das System, wirst du immer scheitern oder die so lange zum Schwimmen bringen, weil sie sagen, ah, das ist so schwer, denen zu erklären, wie wir jetzt bestimmte Führungskräfteentwicklung betreiben. Und jetzt sollen wir noch das Thema AI drauf machen. Und das erlebe ich ja selber, wenn ich mit den Kolleginnen und Kollegen aus HR in unseren Projekten spreche. Das sind ja keine Native-Entwickler von AI-Systemen. Die lernen das ja heute auch zum ersten Mal selber kennen und sollen dann auf einmal wissen, wo sie es einsetzen können. Dann kommt die IT noch und macht irgendwas Eigenes zum Thema AI und dann passt es nicht zusammen. Und der Chef lässt sich seine Präsentation noch ausdrucken. Also das ist halt die Realität, auf die wir treffen und das ist nicht mehr wirklich tragfähig in dieser Hinsicht in meinen Augen, weil du unterm Strich, klar, HR braucht eine Strategie und diese Strategie sollte mit Daten gefüttert sein. Und ein Teil dieser Daten sollte über AI gesteuert werden. Bin ich zu 100% dabei. Aber es ist kein Totschlagding, wo wir alle zu 100% jetzt reinrennen werden. Es ist etwas, was sinnvoll angebunden gehört, weil an manchen Enden, wie zum Beispiel diesem Chatbot, den wir vorhin benannt haben, wird AI nicht die erstbeste Lösung sein für euch, weil ihr keine Ressourcen habt, um dieses Ding 3 Monate lang anzulernen.
Ja. Na? Aber wenn man sich diese groß aufgesetzten Leadership-Development-Programme anschaut, dann muss ich halt wirklich sagen, da träume ich inzwischen schlecht. Da habe ich Albträume von.
Ja.
Diese ewig langen Feedback-Prozesse, 360-Grad-Feedbacks, und die Leute sind auch noch stolz drauf, dass sie zum Schluss alle irgendwie dunkelgrüne Ergebnisse erzeugt haben und wir alle uns auf die Schulter klopfen können und sagen können, läuft eh geil. Zum einen sehen wir an der Wirtschaft, es läuft nicht geil. Wir sehen auch an den Wahrnehmungsquoten, dieses komisches Wort habe ich jetzt gerade selber erfunden, irgendwie Wahrnehmungsquote, an Mitarbeitenden, die ihre eigene Führungskraft als nicht ausreichend kompetent betrachten. Das ist eine Menge, das sind fast 70%. Wir sehen inzwischen 69% der Mitarbeitenden global, die innerlich gekündigt haben, und davon 30% der Leute, die laut innerlich gekündigt haben und ihren Unmut laut kundtun. Also mit ausgestrecktem Mittelfinger durch die Räume laufen und andere Leute rum anschreien und sagen, wie scheiße es hier ist.
Du warst schon lange nicht mehr in der Firma unterwegs.
Aber so stell ich dir vor.
So stellst du dir das vor.
Ausgestreckter Mittelfinger und genau. Andere Leute anschreien. Ja. So würde ich tun, wenn ich
laut sagen.
Innerlich gekündigt hätte.
Ja.
Ja. Schönes Bild irgendwie.
Ja. Ja.
Alle laufen
wundervolles Bild.
Ja. Die Gegend und schreien sich gegenseitig an. Nee, aber jetzt mal wirklich, jetzt bleiben wir mal ganz kurz bei der Tatsache. Wir reden seit so vielen Jahren, seitdem Zweikern existiert und noch viel länger, über die Themen, was macht gute Führung aus? Wir müssen Kultur entwickeln. Wir müssen diese Themen mehr in den Fokus rücken. Der Mensch im Mittelpunkt unserer Organisation, der Mensch im Mittelpunkt unserer Entwicklung. Und ich sage, wow, ich kann es nicht mehr hören. Das ist so stark aufgeblasen und inzwischen sonst so stark verbrannt, dass diese Grütze ja eh niemand mehr glaubt. Es ist ja keiner mehr in der Organisation, der danach sagt, na endlich, jetzt machen wir mal Kultur. Das hat er die letzten 10 Jahre schon gehört und das wahrscheinlich alle 3 Monate. Und dann ist es nie passiert. Und ich würde mir schon wünschen, dass wir sagen, okay, ich glaube nicht, dass der Boden so krass verbrannt ist, dass man es nicht mehr aufgreifen könnte, wenn man jetzt einfach mal glaubhaft vermittelt, dass man es richtig macht.
Ja, und vor allem, und da ist, glaube ich, das Allerwichtigste, wenig versprechen und viel liefern ist mir 1000-mal lieber, als ein großes Programm anzukündigen und dann wenig abzuliefern. Und jetzt kommen wir mal wieder auf das Thema AI dahinter. Das ist eure Chance. Das muss man wirklich sagen. Wenn man sich heute mal mit den Projektionen beschäftigt, was AI in einem Jahr können soll. Und ich glaube schon, da kommt ein gewaltiges Plateau auf uns zu, aber das ist egal. Bis dieses Plateau erreicht ist, kann gerade für interne Support-Dienstleister, ne, so alles, was HR, IT und so weiter angeht, und jetzt bleiben wir mal beim Thema Organisations- und Personalentwicklung. Wie anstrengend es ist, Strategiepapiere zu entwickeln, wie viele Berater man da schon wieder drin hocken hat und keine Sau liest das Ganze. Eine AI ist theoretisch dazu in der Lage, zum einen diese ganze administrative Tätigkeit zu übernehmen, auch interaktiv mit Leuten bestimmte Fragen zur Strategie beantworten zu können, weil sie damit gefüttert wurde. Ich muss nicht mit Steuerung F irgendwo durch ein ewig langes Papier gucken, sondern ich habe theoretisch einen Interaktionspartner, der mir das zur Verfügung stellen kann auf Rückfrage, die theoretisch Daten hinterfragen kann, die entstehen durch unsere Strategiearbeit, die uns einfach damit helfen können, präsent zu sein. Wenn ich an meine Arbeit denke, dann bin ich am wirksamsten vor Ort bei meinen Leuten, bei meinen Partnern, in den Firmen. Ich bin am unwirksamsten, wenn ich irgendein Konzept ausarbeiten muss.
Und jetzt kommen wir zum Abschluss zu einem Thema, bei dem ich glaube, dass wir einen wahnsinnigen Fokus drauflegen müssen in den nächsten Jahren. Datenkompetenz. Es geht einfach um Datenkompetenz. Wenn wir heute nicht anfangen, einer Organisation beizubringen, wie sie adäquat mit Daten arbeiten kann, dann wird sie es auch in 10 Jahren nicht können. Die Realität ist, die Leute glauben immer, ja, jetzt haben wir eh noch 10 Jahre Zeit, wir haben eine Unternehmensstrategie aufgesetzt, wir haben jetzt noch 10 Jahre Zeit. Ja, ihr habt 10 Jahre Zeit, jetzt anzufangen, datenkompetent zu werden und in 10 Jahren an dem Punkt zu sein, wo ihr sagt, wir sind selbstwirksam mit dem, was wir hier tun. Und nicht andauernd zu einer externen Organisationsberatung zu laufen, die euch immer wieder den neuesten Scheiß vorkaut.
Nur zu Zweikern.
Nur zu Zweikern.
Ja.
Und die Legitimation dafür ist, wir haben den Preis bekommen.
Mhm.
Ja, wir wissen, wovon
definitiv.
Wir reden. Also wenn jemand weiß, wovon er spricht, dann wir, Jonas.
Ja.
Nee, nochmal kurz zurück. Für mich ist es oft frustrierend, weil die Leute immer glauben, ja, so weit sind wir noch nicht. Wir wissen, dass wir dahin müssen, aber an dem Punkt sind wir noch nicht. Kompetenzen werden nie vom Baum fallen, über Nacht. Sie werden nie einfach da sein.
In 10 Jahren haben wir Führungskräfte, die sind einfach datenkompetent.
Ja. Und wo wir hin müssen ist, wenn wir uns das Umfeld gerade anschauen und die Geschwindigkeit der stetig verändernden Anforderungen von außen, die auf Organisationen einprassen, dann muss man ganz klar sagen, auf diese extreme Geschwindigkeit kann ich nur mit extremer Geschwindigkeit antworten. Anders funktioniert es nicht. Und dazu brauche ich Führungskräfte und Mitarbeitende, die Daten nutzen, um Anforderungen von außen so schnell wie möglich wahrzunehmen, darauf zu reagieren, Anpassungsfähigkeit, die gefördert werden kann, und Team sich darauf einstellen.
Ich wollte gerade sagen, es ist nicht nur Geschwindigkeit, mit der ich antworten kann, aber mit dieser gewissen Routine, die ich dahinter habe, damit auf diese Geschwindigkeit zu reagieren und dementsprechend halt auch Anpassungen zu vollziehen.
Und das ist das, was wir immer wieder sagen. Daten und eine hohe Datenkompetenz verknüpft mit einer Selbstwirksamkeit in den Teams, bei Führungskräften, die adäquat selbstständig damit arbeiten können, führt im Endeffekt dazu, zu kontinuierlicher Entwicklung.
Ja, und vor allem auch irgendwo mal zu gucken, was ist denn eigentlich Performance? Mhm. Also das ist so ein böses Wort in Deutschland, aber es ist ultimativ wichtig, weil das ist auch wieder dieses Auslagerungsding, vielleicht auch da zum Abschluss zu kommen, was ich erlebe, ist einfach, weil du das Wort Datenkompetenz gerade reinnimmst. Mhm. Das darfst du nicht machen, ne? Mhm. Weil Datenkompetenz, da stellen sich die Leute vor, wie jemand irgendwo in einem Backend irgendwas hackt.
So ein Hacker, ja.
Ja. Mit Kapuze drüber und das Gesicht Pickle siehst du nicht.
Bulldose in der Hand.
Genau. Mhm. Datenkompetenz fängt da an, wo wir wissen, was ist unsere Time to Hire in HR. Was tun wir dazu aktuell? Sind wir zufrieden damit? Sind wir nicht zufrieden damit?
Wenn es um Verhalten geht, Daten zu nutzen, um das eigene Verhalten zu reflektieren.
Ja.
Auch das ist eine
Datenkompetenz. Also einfach die essentiellsten Datenpunkte zu kennen, um zu verstehen, ist das jetzt gut oder schlecht? Passt das in unser Vorhaben? Wollen wir etwas verändern? Müssen wir etwas verändern? Und wie dringend ist es? Mhm. Dafür brauchen wir Daten und nicht Meinungen.
Mhm.
Und aktuell ist es ein Mix aus vielem und man dreht die Daten so lange, bis die Meinung dazu passt oder umgedreht. Und die Tatsache ist aber, dass wir nicht damit anfangen müssen, kilometerlange Excel-Tabellen zu KPIs auszuwerten, aber einfach mal anzufangen, Daten und Tatsachen zu sammeln, um zu gucken, wo müssen wir unsere Ressourcen drauf anwenden, damit wir wirklich besser werden. Und dann kannst du dir die Frage stellen, ach Mensch, das könnten wir automatisiert auswerten, das könnten wir in der AI spielen. Und das machen wir tatsächlich noch auf dem Zettel und einem Stift, weil es besser funktioniert bei uns. Das ist alles legitim. Aber es muss mal gemacht werden.
Ich bin jetzt schon froh, dass wir zurück sind.
Ja.
Ich bin jetzt schon, ich fühle mich wahnsinnig wohl hinter dem Mikrofon. Ich muss auch sagen, ich weiß gar nicht, wie alt.
Ich merke,
dieser Sabber, den ich da in diesem
Mundschutz da. Da ist noch Covid, da ist noch ein bisschen Alt-Covid drin.
Das ist schon krass.
Ja.
Also ich hoffe, ich stecke mich nicht selber an.
Ja.
Durch das Covid, was ich da damals praktisch rein
super COVID
gelöffelt habe. Also ich freue mich, zurück zu sein. Ich freue mich, mit dir gemeinsam wieder Senf statt Senfte zu machen. Vielleicht eine kurze Vorab-Info. Wir werden vorab aufnehmen und werden jetzt nicht mehr im wöchentlichen Turnus veröffentlichen, sondern wir werden es alle 2 Wochen machen, abwechselnd mit unserem Blog. Das heißt, wenn ihr nicht genug von uns bekommt, ihr findet natürlich auch immer noch praktisch unseren Blog, wo immer noch viele, viele Artikel existieren und auch neue Artikel dazukommen zu vielen wichtigen Themen und eine komplett neue Homepage, Jonas.
Ja.
Ist ja vollkommen klar. Wir müssen ja auch mit Trend gehen.
Ja.
Daten heißt erstmal, es muss dunkel sein, es muss clean sein, es muss eher immer so ein bisschen black sein. Es darf nicht mehr auf einem hellen Hintergrund sein, weil jeder macht jetzt einen Dark Mode an.
Korrekt.
So hat auch Zweikern jetzt einen Dark Mode angemacht.
Korrekt.
Ja, ihr müsst euch mal die neue Seite anschauen. Ich kann es gar nicht fassen. Ich bin selber total verliebt. Und ich will jetzt keine Eigenwerbung machen, weil das könnte ich mir gar nicht erlauben bei den ganzen Designs, die ich da reingesteckt habe.
Mhm.
Aber die Realität, sie ist wirklich wunderschön. Ja. Auch dafür sollten wir eigentlich einen Preis bekommen. Ich glaube, unsere Preis...
Wir machen einfach bald Homepages.
Ich glaube tatsächlich, dass unsere Preisreise erst losgegangen ist. Ich glaube, dass diese Journey, die hat gerade gestartet.
Red Dot Award, here we go.
Preise über Preise. Wir sollten den Raum, wo wir hier aufnehmen,
als Trophy Room.
Also unser Trophy Room.
Man hängt so ein eingestaubter Award nach 10 Jahren rum.
Also ich freue mich, zurück zu sein an alle da draußen, die uns hören. Die Wutbürger sind eh schon weg.
Ja.
Wir freuen uns, wenn ihr wieder zurückkommt. Ja, wir haben eine lange Pause gemacht. Ich hoffe, ihr verzeiht uns. Wir freuen uns auf alles Weitere mit euch. Genießt die restliche Woche und ich freue mich jetzt schon auf Folge 2 mit dir.
Ja,
Folge 2, genau. Folge 142.
In der Zwischenzeit natürlich den Newsletter abonnieren, den Blog lesen, denn auch der hat ja wieder ein bisschen Aufwind bekommen, dank Anna, die sich gerade sehr fleißig um unseren Blog
kümmert. Ein bisschen Aufwind? Da sitzt eine Doktorin dahinter, die sich den ganzen lieben langen Tag darüber Gedanken macht, wie sie kostenlos geilen Content produziert. Die Anna, und das sage ich jetzt ganz laut für alle, die da draußen für Preise verantwortlich sind, die Anna sollte einen Preis bekommen. Für geilen, kostenlosen
Pulitzer,
Content.
Pulitzer? Mindestens.
Ja, dann hol, das ist ja...
Ist ja nichts mehr wert.
Der
Innovationspreis.
Der ist was wert. Steh heute noch auf der Bühne, weil ich nicht mehr runterfinde, so groß war's. In dem Sinne, bis zur nächsten Folge.
Bis dann.
Macht's gut, ciao.